Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Henning Wächter. Der fängt natürlich wieder mit Corona an. Am Nachmittag hat die Landesregierung in Potsdam mitgeteilt, wie es in Brandenburg in Sachen Corona-Beschränkungen weitergehen soll. Unser landespolitischer Reporter Nico Hecht gibt Ihnen einen Überblick und er beginnt mit den Schulen.
Der Unterricht in Brandenburg soll, so Bildungsministerin Britta Ernst, wörtlich in einem charmanten Modus wieder starten.
Insofern wird es für die Schulen die Möglichkeit geben, auf das Momi-Freitag-Modell umzusetzen.
Wechselunterricht also ab 22. Februar. Die Schüler kommen eine Woche drei Tage, dann zwei Tage in die Schule, solange die Infektionszahlen niedrig genug bleiben. So legt das die Eindämmungsverordnung jetzt zumindest für die Klassen 1 bis 6 fest. Mit Masken und in Gruppen von nicht mehr als 15 Kindern. Es gilt anders als in Berlin wieder Schulpflicht. Den Lehrern verspricht Ernst mehr Sicherheit durch mehr Tests.
Der Unterschied ist, dass die Lehrkräfte jetzt auch wöchentlich sich anlasslos werden testen lassen können. Sie haben Anspruch auf bis zu 5 Tests und nach Absprache mit den Schulleitungen und den Hausärzten können die Tests auch an den Schulen durchgeführt werden.
Die Wirtschaft bat Ministerpräsident Dietmar Woidke um Geduld. Mehr als eine Öffnung der Friseursalons ab 1. März sei noch nicht drin. Dazu sind die Inzidenzen immer noch zu hoch und die Mutationen würden die Lage noch gefährlicher machen als im letzten Mai, als der letzte Lockdown endete.
Damals lag die Inzidenz in Brandenburg bei 6,8. Heute sind wir bei 76,7, also mehr als das Zehnfache höher. Und das zeigt auch, dass wir uns nach wie vor in einem sehr gefährlichen Umfeld bewegen.
Für weitere Öffnungsschritte brauche es weiter fallende Infektionszahlen, so Woidke, und ein schnelleres Impftempo. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher kündigte gezieltere Behandlungen von Pflegekräften an.
Dazu ist jetzt die Terminvergabe bereits im Gange und wir werden ab nächster Woche in allen 11 Impfzentren einige Impfstraßen hochfahren, um dort ganz gezielt mit AstraZeneca das Personal zügig durchzuimpfen.
Allerdings gibt es zum Impfen auch weitere schlechte Nachrichten. Der Hersteller Moderna hat neue Lieferschwierigkeiten nach Brandenburg angekündigt.
Nico Hecht zu den Anti-Corona-Beschlüssen in Brandenburg. Und dann schauen wir uns doch eine wichtige Veränderung noch mal genauer an. Grundschulkinder sollen ab 22. Februar wieder schrittweise in die Klassen zurückkommen. RBB-Reporter Carsten Steinmetz hat festgestellt, an den Schulen laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.
Matthias Röhm, Direktor der evangelischen Ursula-Wölfel-Grundschule Teltow, ist auf alles eingestellt.
Wir haben uns auf den Wechselunterricht schon länger vorbereitet und dafür verschiedene Szenarien entwickelt, die wir in der Schublade haben.
Sehr gerne möchte Matthias Röhm zum Beispiel die ersten Klassen durchgehend jeden Tag in der Schule unterrichten, um die durch Homeschooling gestressten Eltern zu entlasten. Die Klassen sollen dafür in jeweils 2 Gruppen geteilt werden. Auch die Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse könnten zumindest für einige Stunden täglich in den Hauptfächern Mathe, Englisch und Deutsch unterrichtet werden. Musik oder Kunst würden dann weiter über die Schulcloud stattfinden. Direktor Röhm ist erleichtert, dass an seiner Schule bald wieder gelernt werden kann.
Denn nichts ist so gut wie der Präsenzunterricht hier vor Schule, der enge Kontakt zwischen den Lehrkräften und den Schülerinnen und Schülern.
Um zu verhindern, dass sich das Coronavirus aber an den Schulen ausbreitet, sollen die Lehrerinnen und Lehrer regelmäßig getestet werden, kündigt Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst an.
Jede Woche können sich die Lehrkräfte testen lassen. Wir prüfen das jetzt, was auch Selbsttests vor allen Dingen angeht, die ja noch unkomplizierter sind. Und sobald die gut zu kaufen sind, werden wir die auch zur Anwendung bringen.
Die Stadt Potsdam bietet Schnelltests für Erzieherinnen und Erzieher in Kitas bereits an und will weitere 40.000 dieser sogenannten Spucktests beschaffen. Auch Schülerinnen und Schüler sollen sie dann verwenden, wenn sie zum Beispiel mit Erkältungssymptomen in der Schule erscheinen. Auch viele Kinder scheinen froh zu sein, dass das reine Homeschooling bald vorbei sein wird.
Ich freue mich auf die Lehrerin und ich finde, man lernt dann auch besser, weil die Freunde sind dann da.
Und die sind natürlich einfach unersetzbar.
Carsten Steinmetz über die Vorbereitungen von Grundschulen in Brandenburg. Die sollen in 10 Tagen wieder schrittweise mit dem Präsenzunterricht beginnen. Und damit schauen wir auf die Corona-Vorschriften in Berlin. Die sind ja sehr ähnlich wie die in Brandenburg. Beschränkungen für den Handel, Restaurants, Hotels, Kultur- und Freizeiteinrichtungen werden bis 7. März verlängert. Nur die Friseure dürfen am 1. März wieder aufmachen. Und die 1. bis 3. Klassen dürfen ab 22. Januar wieder in den Grundschulgebäuden beginnen. Reaktionen auf diese Entscheidung von Donnerstagabend hat unsere landespolitische Reporterin Sabine Müller gesammelt.
Wenn der regierende Bürgermeister ins Corona-Lockerungserklären kommt, dann hat das manchmal ein bisschen was von Tanzlehrer.
Das ist so eine Schrittfolge.
Gerade macht Berlin einen Schritt nach vorne mit den vorsichtigen Lockerungen für Schulen ab dem 22. Februar und dem 1. März für Friseurläden. Das Ganze aber in dem Wissen, dass es je nach Infektionsgeschehen auch wieder Schritte zurückgehen kann. Michael Müller im Inforadio.
Natürlich müssen wir das beobachten. Wenn die Situation wieder in eine ganz andere Richtung geht, muss man darüber reden, ob auch wieder andere Maßnahmen nötig sind, auch gegebenenfalls Schließungen. Im Moment sieht es einfach nicht danach aus, weil wir uns seit Wochen ja in die richtige Richtung bewegen.
Die Berliner CDU unterstützt die Schrittfolge des rot-rot-grünen Senats. Dabei hatte sie Anfang der Woche noch einen ganz anderen Takt gefordert. Eine Low-Covid-Strategie mit Schulöffnungen frühestens ab einer 20er-Inzidenz. Und beim Einzelhandel war sogar von einer 10 die Rede. Nun aber zeigt sich Fraktionschef Burkhard Dregger im Inforadio zufrieden damit, dass Bund und Länder eine 35er-Marke anpeilen für Lockerungen im Handel und bei der Kultur.
Wir sehen ja, dass hier ein Inzidenzwert gefunden worden ist, deutlich unter dieser Marke von 50. Und darauf kam es uns an. Denn es nützt niemandem, auch keinem Unternehmen, wenn leichtsinnig geöffnet und nach 2 Wochen wieder geschlossen werden muss.
Dregger plädiert nochmal für bessere Wirtschaftshilfen.
Da ist sehr viel Luft nach oben, und zwar auf Bundesebene genauso wie auf Landesebene.
Die AfD, die grundsätzlich nur zu ihrem eigenen Takt tanzt, unterstützt die angekündigten Klagen aus dem Berliner Einzelhandel, sagt Fraktionschef Georg Pasterski. Der Lockdown muss beendet werden, fordert Pasterski, auch um im Bildungsbereich eine online schlecht beschulte Generation Corona zu verhindern.
Es geht nicht über den Präsenzunterricht, und ich denke, der soll so schnell wie möglich wieder aufgenommen werden.
Wenn es am 22. Februar langsam wieder losgeht an den Grundschulen, bleibt die Präsenzpflicht ausgesetzt. Wie viele Kinder kommen dann wirklich vor Ort in den Unterricht? Wie viele Eltern halten den Nachwuchs aus Angst vor Ansteckung zurück? Der Berliner Senat kann seine Schrittfolgen durchplanen, aber wie die Wirklichkeit letztlich aussieht, muss er schlicht abwarten.
Sabine Müller mit Einschätzungen zur Anti-Corona-Strategie der Berliner Landesregierung. Seit Jahren wird um das teilbesetzte Haus in der Rigaer Straße 94 in Berlin-Friedrichshain gestritten. Im Sommer vergangenen Jahres hat die Polizei festgestellt, es gibt erhebliche Brandschutzmängel. Die muss seither noch ein unabhängiger Gutachter prüfen. Und da wiederum stärken nun 2 Gerichtsurteile den Hauseigentümer. Unsere landespolitische Reporterin Birgit Radatz erläutert Ihnen das.
Das Kammergericht Berlin urteilte zunächst, dass die Bewohnerinnen und Bewohner der Rigaer Straße 94 einem Gutachter den Zugang zum Haus ermöglichen müssen. Damit hat das Gericht erstmals die Anwälte der Lafon Investments Limited, einer Londoner Briefkastenfirma, als Vertretungsbevollmächtigte anerkannt. Das Verwaltungsgericht Berlin bestätigte kurz darauf, dass dem Sachverständigen dafür auch Polizeischutz zusteht, so Gerichtssprecher Stefan Großkurt.
Es ging allein darum, dass der Gutachter geschützt durch Polizeikräfte das Haus betreten können soll, nicht etwa, dass der Eigentümer sein Eigentum in Besitz nimmt. Und das Gericht hat sehr deutlich gemacht, dass es nicht sein kann, dass das Land Berlin auf der einen Seite dem Eigentümer Verpflichtungen auferlegt und dann auf der anderen Seite nicht alles dafür tut, damit diese Verpflichtungen auch wirksam durchgesetzt werden können.
Die Innenverwaltung verlangt, dass der zuständige Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg Mängel beim Brandschutz im Haus dokumentieren lässt. Bisher habe sich aber noch kein Gutachter mit einem Terminvorschlag gemeldet, teilt der Anwalt der Besetzer Lukas Theune schriftlich mit.
Ich selbst habe mit einem Sachverständigen das Haus besichtigt. Da gab es kein Problem. Ich habe in der Debatte nicht den Eindruck, dass es hier wirklich um die Sicherheit der BewohnerInnen, um den Brandschutz geht. Denn mit den BewohnerInnen redet mal wieder niemand.
Die Hausbewohnerinnen und Bewohner kündigten auf der linksradikalen Internetplattform Indymedia Widerstand an, sollte die Polizei das Haus betreten wollen. Politisch gibt es Zustimmung für die Gerichtsentscheidungen. Der SPD-Abgeordnete Tom Schreiber schrieb auf Twitter, das Trauma der Rigaer Straße 94 habe nun ein Ende. Für ihn sei lange klar, dass der bisher nicht namentlich bekannte Eigentümer im Grundbuch stehe. Er habe ihn 2019 selbst getroffen, so Schreiber. CDU-Innenpolitiker Burkhard Dregger sieht sich durch die Entscheidung bestärkt und wirft Innensenator Andreas Geisel vor, nicht früher gehandelt zu haben.
Es ist schon ein Skandal, dass in Berlin ein Innensenator zu Polizeischutz verurteilt werden muss, damit er seinem Job nachkommt. Und das ist jetzt geschehen. Und das wussten wir alle schon im Voraus, weil wir vor Jahren ja schon gesehen haben, welche Gewalt dort entstanden ist und dass nur mit Polizeischutz diese Gewalt gebrochen werden kann.
Die Innenverwaltung teilte mit, es gebe nun auch die von Ihnen geforderte Rechtssicherheit bezüglich des Eigentümers. Nun könne ein staatlich anerkannter Gutachter gefunden werden, um das Haus zu besichtigen. Das gilt im Übrigen für alle Wohnungen der Riegerstraße 94.
Informationen von Birgit Radatz. Mehr als 15 Stunden hat es gedauert, bis die Berliner Feuerwehr am Mittag den Großbrand in einer Fabrik in Marienfelde löschen konnte. Dort werden Metalle bearbeitet und beschichtet. Der Einsatz der Feuerwehr war allerdings nach dem Löschen des Brandes noch nicht beendet. Mehr als 50 Spezialeinsatzkräfte sind wohl noch bis Samstag beschäftigt. Warum, erklärt RBB-Reporterin Anke Michel.
Die ausgetretenen Chemikalien müssen nun analysiert und unschädlich gemacht werden, sagt Feuerwehrsprecher Thomas Kirstein.
Wir sind jetzt noch hier an der Einsatzstelle beschäftigt. Da gibt es auch noch Gefahrstoffe, die bereiten uns jetzt noch so ein paar Schwierigkeiten. Aber da gehen wir mit unseren Spezialkräften vor, um diese einzudämmen. Insbesondere unsere Einsatzleitung, die koordiniert jetzt die ganzen Abstimmungen mit der Senatsverwaltung, mit dem Bezirksamt, auch mit dem Betreiber hier vor Ort und den Berliner Wasserbetrieben. Wir konnten nämlich auch verhindern, dass dieses kontaminierte Löschwasser in die öffentlichen Gewässer gelangt.
Die Gefahrenwarnung für die Anwohner konnte am Mittag aufgehoben werden. Seit gestern Nacht waren sie im Umkreis der Motzener Straße in Marienfelde gebeten worden, Fenster und Türen vorsorglich geschlossen zu halten. Die Luftmessungen ergaben, dass keine Gefahr mehr durch gefährliche Stoffe besteht. Eine benachbarte Unterkunft für Geflüchtete musste aus Sicherheitsgründen geräumt werden. Rund 50 Menschen kamen vorübergehend ins Hotel. In der Nacht war die Situation dramatisch und sehr gefährlich. Als die Feuerwehr eintraf, stand die komplette 5000 Quadratmeter der große Halle mit den Chemikalien in Flammen, so Thomas Kirstein.
Also es war ein sehr gefährlicher Einsatz für die Angehörigen der Berliner Feuerwehr. Es ist lange her, dass wir so ein großes Feuer mit so viel gefährlichen Stoffen bewältigen mussten. Fast alle Wege haben hier hervorragend funktioniert in der letzten Nacht. Wir sind froh und glücklich, dass alle Kolleginnen und Kollegen wieder gesund auf der Feuerwache sind.
Bis zu 170 Feuerwehrkräfte waren insgesamt im Einsatz. Auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr mussten immer wieder nachalarmiert werden. Ein Mitarbeiter eines Energieversorgungsunternehmens wurde bei dem Brand leicht verletzt. Die Ursache des Feuers ist noch nicht geklärt. Da ermittelt nun die Polizei, wie das geschehen konnte.
Anke Michel, die Berliner Feuerwehr konnte den Brand in einer Metallfabrik in Marienfelde mit einem Großaufgebot nach 15 Stunden löschen. Am Freitagabend wurde ein neuer Brand in einer Halle bekannt. Diesmal betroffen eine Lagerhalle in Frankfurt-Oder, genauer gesagt im Ortsteil Markendorf. Soweit der Tag in Berlin und Brandenburg. Den finden Sie auch als Podcast auf inforadio.de.
Inforadio Podcast.